Fragen miteinander. Ging der Prophet zum König Ahas und sagte ihm, der Herr wird dir eine große Dürre senden. Sagte der König, oh nein, bitte nicht, ich habe ja schon die Jezebel, die ist groß und dürr. Ich möchte diesmal lieber eine kleine Dicke. Die Bibel kennen, verstehen. Er hat den Propheten total falsch verstanden, ist ja logisch, oder? Wir sind immer noch im Buch Jakobus und heute nehmen wir uns den Vers 10 aus dem Kapitel 5 zu Herzen. Dort heißt es, liebe Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die im Auftrag des Herrn geredet haben. Nehmt euch ein Vorbild daran, wie standhaft sie alles ertrugen, was man ihnen antat. Jakobus 5,10. Es geht hier jetzt nicht um die Gabe der Prophetie oder um Prophetie selbst, sondern um das Leben der Propheten. Sich Gottes Männer und Frauen zum Vorbild zu nehmen, das ist sozusagen ein biblisches Prinzip. Ein ganzes Kapitel wurde mit dem Titel überschrieben, Vorbilder des Glaubens, nämlich Hebräer 11. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten ja schon mal eine ganze Predigtserie zu diesem Thema, wo wir uns verschiedene Männer Gottes angeschaut haben. So Lebensgeschichten von Menschen, die Gott mit Haut und Haar dienen, die inspirieren mich, fordern mich auch heraus, aber sie ermutigen. Darum ist auch mit ein Grund, warum ich täglich den kurzen Gebetsanliegen für die verfolgte Christen von Open Doors lese. Das ist echt ermutigend. Gestern hatten wir Botschaftertreffen, ich musste nach Burgdorf. Und da war auch ein Leiter von Open Doors dabei, der viel umherreist und der hatte ein gewaltiges Zeugnis erzählt. Das wusste er aus erster Hand, das ist also nicht irgendwie 100-mal schon vergrößert worden. Von einem Rebellenführer im Sudan, der hatte viele Menschen auf dem Gewissen und wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Nach 5 Jahren Gefängnis wurde er so krank, dass er ins Krankenhaus musste. Und dort gab es eine gläubige Krankenschwester. Und die hat ihm unter Todesgefahr, weil das könnte sie den Tod kosten, hat sie ein Traktat, also eine christliche Schrift unter den Teller gelegt und ihm das Tablett gebracht. Und der Mann hat sich bekehrt. Er hat Buße getan und lebt jetzt ein total anderes Leben. Und er hat gesagt, danke, dass ihr für solche Leute betet, dass sie den Mut haben und nicht aufgeben. Und da hinten habe ich wieder mal einen Versuch gestartet. Ich habe da solche Gebetsblätter hingelegt. Ihr könnt euch gerne bedienen, wenn ihr auch an dem Segen Anteil haben wollt, der das wirklich ist, wenn wir täglich für diese Menschen beten. Aber zurück zu den Propheten. Jakobus ruft uns auf, die Propheten zum Vorbild zu nehmen. Das waren immer sehr unbequeme Menschen. Mahner, Aufrufer. Strenge Bußprediger. Und sie nahmen im Gehorsam zu Gott einiges auf sich. Sie haben einiges erdulden müssen. Am Schluss der Predigt nimmt Jesus auch ganz kurz das Beispiel der Propheten auf. Er sagte, freuen dürft ihr euch, wenn man euch beschimpft, verfolgt und verleumdet, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Matthäus 5, 11 und 12. Jakobus und Jesus weisen uns darauf hin, dass das Leben der Propheten nicht immer einfach war. Sie einiges zu leiden hatten, recht unten durch mussten zum Teil. Ich weiß, das letzte Mal habe ich auch schon so ein bisschen heftige Kost gehabt, sorry. Aber bin nicht ich schuld, der Jakobus. Der hat das geschrieben. Aber ich bin zur Überzeugung gekommen, dass das Wohlstandsevangelium, damit meine ich, das Evangelium, das Gott uns Wohlbefinden schenken will und dass Reichtum, Wohlergehen, Gesundheit ein Zeugnis sind davon, dass er zu uns steht und dass es dass er uns das quasi schuldig ist, dass das sehr viel Schaden am Reich Gottes angerichtet hat und immer noch tut. Es bringt christliche Warmdusche hervor und ich muss mich zu denen zählen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Bibel redet jedoch von etwas ganz anderem. Wir lesen von Menschen, die ihr Leben gering geachtet haben, wenn es darum ging, Gott gehorsam zu sein und den Lauf zu vollenden. Wir lesen von sich selbst verleugnen, von das Fleisch kreuzigen. Wir lesen von Menschen, die den Raub ihrer Güter mit Freuden hinnahmen, weil sie wussten, dass sie ein besseres und bleibendes Gut im Himmel besitzen werden. Hallo? Den Raub meiner Güter mit Freuden hinnehmen? Also davon bin ich weit entfernt. Aber irgendwie ist es dem Teufel gelungen, vielen Christen, zumindest uns westlichen Christen, glauben zu machen, dass Gott uns Wohlergehen versprochen hat. Und dass Leiden wohl eher ein Resultat von Sünde oder sowas ist. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes und meine bescheidenen 40 Jahre Leben mit Jesus zeigen mir auch eine ganz andere Realität. Die Bibel ist voll von Menschen, die im perfekten Willen Gottes waren und trotzdem viel leiden mussten. Aber das Leiden ließ sie nicht zerbrechen. Sie hielten sich fest an Gott und sie wurden zu den sogenannten Überwindern. Überwinden heißt doch, dass man etwas überwunden hat, also dass da mal ein Hindernis da war, das man dann aber hinter sich gelassen hat. Nirgends in der Bibel wird uns ein einfaches Leben versprochen. Aber Gott hat versprochen, immer dabei uns zu sein, immer für uns zu sorgen, immer an unserer Seite zu stehen. Der Hebräer sagt, dass die Überwinder durch ihren Glauben heute noch reden, obwohl sie doch gestorben sind. Hebräer 11,4. Also die Leute haben uns heute noch etwas zu sagen, wenn wir dann hören auf sie. Und so dachte ich mir, dass wir das Leben einiger Propheten kurz miteinander anschauen werden. Der erste Prophet ist der Jesaja. Das ist ein sehr bekannter Prophet. Das Buch Jesaja ist das meistzitierteste Buch des Alten Testamentes im Neuen Testament. Jesaja hatte eine Vision von Gott und Gott fragte, wen soll ich senden? Wer wird für mich uns gehen? Und Jesaja sagte, hier bin ich, sende mich. Er war also sofort dienstbereit und ready zu gehen. Jesaja 6,8 lesen wir das übrigens. Als Prophet, der inmitten der babylonischen Gefangenschaft Judas lebte, nutzte Gott Jesajas Botschaft, um das Volk zu trösten, auch zur Buße zu rufen und auch immer wieder zu sagen, dass er einen Retter schenken wird, einen Befreier. Trotz dieser guten Botschaft und Jesajas Treue nahm er wahrscheinlich ein bitteres Ende. Der Überlieferung nach hat er sich in einem hohlen Baum versteckt. König Manasse hat ihn aber gesehen und hat angeordnet, dass der Baum durchgesägt wird und somit auch Jesaja starb natürlich. So endete dieses Gottesmannes auf tragische Weise. Aber er spricht heute immer noch. Er prophezeite das Kommen des Messias und eine sehr bekannte Aussage ist die, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das haben wir ja an Weihnachten gefeiert und feiern wir immer noch, dass dieser Jesus gekommen ist. Dieser Messias, dessen Schulter die Herrschaft liegt. Der nächste Prophet, den wir betrachten, ist der Jeremia. Er war ein Prophet des südlichen Königreichs, Juda, und erlebte die Belagerung und Zerstörung Jerusalems, die zum jüdischen Exil nach Babylon führte. Jeremia war bei seiner Berufung wahrscheinlich noch sehr jung. Anders als Jesaja weigerte er sich zuerst. Nachdem Gott zu Jeremia gesagt hatte, ich habe dich als Prophet berufen, auserwählt, du bist jetzt mein Sprecher, hat er eine gute Ausrede. Was sagt er? Er sagt, oh nein, mein Herr, ich bin doch viel zu jung. Ich kann nicht reden. Jeremia sah Eisachs. Aber Gott beruhigte ihn und hat ihm gesagt, ich werde dir meine Worte in den Mund legen. Und Gott gab tatsächlich Jeremia seine Worte. Aber die waren so, zum Teil so unbequem, dass sogar Jeremias eigene Familie ihn umbringen wollte. Trotzdem übte Jeremia viele Jahre den Auftrag aus, als Weckrufer, als Bußprediger, als Ermutiger. Oft blieben seine Worte jedoch auch ungehört. Trotzdem ermutigt uns Jeremias Worte auch heute noch. Eine herausragende Stelle in Jeremias Botschaft an das Volk Gottes lesen wir in Jeremia 29, 11 bis 13. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Pläne des Friedens und nicht des Bösen, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Dann werdet ihr mich anrufen und zu mir kommen und zu mir beten. Und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Eine wunderbare Verheißung, die heute noch stimmt, oder? Wenn wir Gott suchen, dann hört er uns und lässt sich von uns finden. Nach vielen Jahren im treuen Einsatz wurde dann Jeremia als Verräter gefangen genommen und in einen Brunnen geworfen. Allerdings entkam er dann dem Brunnen wieder, wurde dann aber später der Überlieferung nach zu Tode gesteinigt. Auch nicht gerade ein schönes Ende, oder? Aber er hat seinen Lauf vollendet und er spricht heute noch zu uns. Der Prophet Hesekiel gehörte zu den Gefangenen, die 597 vor Christus bei der zweiten Wegführung nach Babel geführt wurden. Gott verlangte von ihm auch recht viel. Als symbolische Handlung sollte er so lange auf der einen Seite liegen, wie Israel schuld ist, und dann auf der anderen Seite auch nochmal. Aber die Jahre waren in Tage gefasst, aber trotzdem recht eindrücklich. 93 Tage lang lag er auf der rechten Seite, auf der linken, und nachher nochmal 40 auf der rechten Seite. Recht herausfordernd, da zu liegen. Das lesen wir im Hesekiel 4-8. Er war auch als Wächter berufen. Er war ein Mann des Gebetes. Der Satz, den Herrn erkennen, erscheint 65 Mal im Buch Hesekiel. Und das ist wohl der Schlüssel. Er hatte Gott gekannt und immer mehr von ihm erkannt. Und das ist wohl auch unser Schlüssel, um zu Überwinder zu werden, Gott zu kennen. Hesekiel bekam wunderbare Visionen und gewaltige Prophezeiungen, zum Beispiel die von den Totengebeinen, die wieder lebendig wurden, oder wie sich der Tempel gefüllt hat mit Wasser, ein Zielbild von der Gegenwart Gottes. Einige Prophezeiungen sind noch ausstehend und ich könnte mir vorstellen, dass wir ihre Erfüllung sogar noch selbst miterleben werden. Eine Verheißung, die sich auf der ganzen Welt tagtäglich erfüllt, ist: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Hesekiel 26, 26. Wie wunderbar, dass Gott uns ein neues Herz gegeben hat. Vom nächsten Propheten hat Gott fast Unmenschliches verlangt. Auch eine symbolische Handlung. Hosea, sein Buch beginnt total krass. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Da gehorchte Hosea. Krass. Stell dir mal vor, du hörst zum ersten Mal von Gott und dann sagt er dir so etwas. Ich würde sagen, weiche hinter mich, Satan, das kann ja nicht von Gott sein, oder? Aber Hosea gehorchte. Die Prostituierte, die er heiratete, die präsentierte Gottes Volk. Und wie sich Hosea verhielt, ihr immer wieder vergab, ihr immer wieder nachgelaufen ist, sie immer wieder um ihre Liebe und ihre Treue warb, das zeigt, wie Gott sein Volk behandelt. Also es war eine symbolische Handlung. Was das ganze Drama Hosea persönlich gekostet hat, das können wir uns lebhaft vorstellen. Also ich denke, er hat sich sein Leben ziemlich anders vorgestellt, als mit einer Prostituierten verheiratet zu sein und dauernd ihr nachrennen zu müssen. Ich denke, er hat viele Tränen vergossen. Aber er blieb Gott treu, auch in diesem doch recht schwierigen Auftrag. Wir lesen aber auch eine wunderbare Aussage und Reaktion vom Volk. Es sagte nämlich, kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. So sicher wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen die Erde tränkt, so gewiss wird er kommen und uns helfen. Hosea 1,3. Also Hoseas Leiden haben auch etwas bewirkt. Das Volk hat sich aufgemacht, diesen wunderbaren Gott zu suchen. Der nächste Prophet, der kennt ihr alle, der ist sehr bekannt. Daniels Bekanntheitsgrad liegt daran, dass König Darius ihn in die Löwengrube warf. Und Gott ihn natürlich auf wunderbare Weise bewahrte, als Löwenfutter zu enden. Auch Daniel war ein Mann des Gebets. Das kennzeichnete ihn schon als junger Mann. Und es blieb sein Kennzeichen bis ins hohe Alter. Und es hat ihn ja dann eben letztendlich auch die Löwengrube eingebracht. Daniel war zu Beginn des babylonischen Exils wahrscheinlich noch recht jung. Und er wuchs in einer Kultur auf, die nicht an den Gott Israels glaubte. Trotzdem blieb er Gottes Vorschriften treu, was zum Beispiel gerade was das Essen betrifft. Die Babylonier hatten leckere Speisen, aber Daniel hielt fest am Gott Israels. Und Gott hat seine Treue bestätigt. Die enge Verbundenheit, die Daniel mit Gott hatte, wurde auch darin sichtbar, dass Daniel die Träume vom König Nebukadnezar auslegen konnte, die er die königseigenen Weisen nicht auslegen konnte, sondern nur in Verbindung mit Gott konnte Daniel das. Und selbst unter der Verfolgung blieb Daniel treu. Daniels Prophezeiungen sind auch sehr gewaltig. Und sie sind ein Schlüssel fürs Verständnis der Weltgeschichte. Es hat viele Bezüge zur Offenbarung des Johannes und auch zur Endzeitrede von Jesus. Daniel vermittelt uns Ermutigung, wie man in Glaubenskrisen oder Verfolgung treu sein kann. Gott nennt Daniel in seinem Buch dreimal einen vielgeliebten Mann. Ich glaube, auch das war ein Schlüssel. Daniel wusste einfach, Gott liebt mich. Er ist ein Gott der Liebe, auch wenn vieles nicht einfach ist. Aber ich bin ein vielgeliebter Mann. Das macht etwas mit der Seele. Das macht uns stark. Der Vers, der mir spontan zu Daniel in den Sinn gekommen ist, steht im Daniel 11, 32. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Eben, es geht um das Gott kennen, um das Vertrautsein mit diesem wunderbaren Gott, das Nahesein bei ihm. Der letzte alttestamentliche Prophet war der Johannes der Täufer. Er lebte und starb noch im Alten Bund. Auch er war ein recht unbequemer Bußprediger. Und seine direkten Worte brachten ihn ja letztendlich ins Gefängnis. Diese Erfahrung war eine große Prüfung für Johannes. Und er beging auch ein bisschen zu fing auch zu zweifeln an. Ja, ist dieser Jesus wirklich der versprochene Messias? Und ihr wisst, er hat ja dann seine Freunde zu Jesus geschickt und hat gefragt, bist du der oder sollen wir auf einen anderen warten? Dieser beeindruckende Mann, der Hunderte zur Umkehr aufruft, hatte doch ein seelisches oder geistliches Tief und ich kann das voll nachvollziehen. Ja, warum macht dann Jesus, hilft er uns nicht? Oder mir nicht? Ich bin doch ungerecht hier im Gefängnis. Jesus macht so viele Wunder, warum nicht mit mir? Und das finde ich auch so interessant. Den Freunden von Jesus gab ja Jesus die Antwort, was er alles tut. Das sind alles Verheißungen auf den Messias. Er sagt, Blinde sehen, Kranke gehen und so weiter. Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Eine Verheißung, die ja im Jesaja steht, die ließ Jesus aus. Das heißt nämlich dort noch, die Kerkertüren werden geöffnet. Das hat Jesus ausgelassen. Und ich finde das so interessant, weil ja oftmals genau das ist, was Jesus nicht tut, das uns an ihm zweifeln lässt. Ist ja logisch, das, was er tut, finden wir meistens cool. Das, was er nicht tut, das nagt ein bisschen an unserem Glauben. Darum hat Jesus gesagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Aber er hat auch nur ganz positiv vom Johannes geredet. Er hat ja gesagt, er ist der größte Prophet. Die Aussage von Johannes, die mir am meisten oder gerade so spontan in den Sinn gekommen ist, ist, er muss zunehmen, ich muss abnehmen, Johannes 3,30. Das ist der prägende Satz von Johannes und ich glaube, das ist die Haltung, die alle von diesen Propheten hatten. Und um dieses geht es eigentlich auch. In unserem Leben geht es nicht um uns, sorry. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Es geht letztendlich darum, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir ihm Freude bereiten. Es geht nicht um dieses irdische Leben hier, es geht um die Ewigkeit. Was denkt ihr, was ist wohl der Grund, warum hat Jakobus gesagt, nehmt euch ein Beispiel an den Propheten. Geht sicher nicht um Geschichtsunterricht oder so etwas, oder? Ich glaube, wir sollen uns vorbereiten. Vielleicht haben auch wir gewisse Herausforderungen in unserem Leben. Wir sollen das Leben dieser Männer und Frauen anschauen, wie sie gelebt haben und uns ein Vorbild nehmen und uns wappnen, ihre Strategie in unser Leben übernehmen. Vom Propheten Elia heißt es ja, da hat Jürg letzten Sonntag darüber über ihn kurz ein bisschen was gesagt, da heißt es, er war ein Mensch wie wir. Steht auch im Jakobus 5,17. Und das gilt für alle Propheten. Sie waren Menschen wie wir. Sie hatten ihre Freuden, ihre Nöte, sie hatten alles genau wie wir. Und ich wage zu behaupten, dass wir ihnen sogar noch ein bisschen überlegen sind. Weil wir leben im neuen Bund. Wir haben ein ganz anderes Fundament in unserem Leben. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, der lebt in uns. Und dieser Geist gibt uns immer wieder Kraft. Im Römer 8,37 lesen wir, aber in diesem Allen, und vorgängig hat Paulus von seiner Bedrängnis, von seinen Ängsten, von Verfolgung, von Hunger, Kälte, Lebensgefahr und gewaltsamen Tod gesprochen. Und da sagt er, in dem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat und der in uns wohnt, der in uns lebt, derselbe Geist, ich habe schon gesagt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist lebt in uns. Und dieses Bewusstsein rüstet uns aus und macht uns stark, Herausforderungen zu begegnen und soll uns auch mutig machen, unsere Komfortzone mal zu verlassen, Gott mehr zuzutrauen und ihm nahe zu sein. Und auch wenn es mal schwierig wird oder schwieriger, und ich könnte mir vorstellen, wir erleben auch noch ein bisschen schwierigere Zeiten, dass wir uns nahe an diesen Gott halten, ihn immer näher kennenlernen wollen, immer mehr von ihm in Anspruch nehmen. Kein Leben dieser Propheten war einfach. Menschlich könnte man natürlich denken, ja, was ist das für ein Gott, der so etwas von seinen Kindern erfährt. Es ist nicht so gut, wenn man die Regie vom Leben diesem Gott übergibt. Besser, man schaut selber zu sich. Aber ich bin eigentlich total sicher, dass jeder von diesen Propheten das dementieren würde. Ich glaube, jeder Einzelne würde sagen, nein, ich würde wieder genau so handeln und genau so leben. Ja, mein Leben war nicht einfach. Ja, manchmal hatte ich es satt. Aber es hat sich gelohnt. Ihr sprecht ja heute noch über mich, würden Sie vielleicht sagen. Mein Leben hatte Einfluss auf diese Welt. Ich habe Spuren hinterlassen. Das wollen wir ja auch, oder? Also ich möchte, dass mein Leben irgendwie Spuren hinterlässt. Dass es einen Unterschied macht in dieser Welt, ob ich mal gelebt habe oder nicht. Dass etwas zu finden ist in der Ewigkeit von meinem Leben auch. Ich möchte ein bedeutungsvolles Leben. Ich denke, es lohnt sich, wenn wir Gott gehorsam sind. Und Gott wird ja, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, immer uns zur Seite stehen. Er hat das versprochen. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ob die Flut kommt, ob das Feuer kommt, ob Verfolgung ist, ich bin immer dabei. Paulus hat das so ausgedrückt. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstigt und ermutigt, hat uns Mut gegeben. Nur in Herausforderungen erleben wir ja auch, wie verlässlich Gott ist, wie treu er zu uns zur Seite steht, wie viel Kraft uns zur Verfügung steht, dass wir über uns selber hinauswachsen können. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen oder Aufgaben noch vor uns liegen. Aber ich weiß, dass der, der die Welt regiert, uns treu zur Seite steht und uns mit allem ausrüsten wird, was wir nötig haben. Er überlässt uns nie unserem Schicksal. Und es lohnt sich, dass er der Regisseur unseres Lebens sein darf. Nicht nur irgendeine Nebenfigur, sondern der Mittelpunkt. Er ist treu und wir wollen es auch sein, oder? Wir wollen unsere Leben hingeben, dass er groß herauskommt. Es lohnt sich, in die Ewigkeit zu investieren, nicht alles auf dieses irdische Leben zu setzen. Mit zwei Aussagen von zwei großen Männern Gottes möchte ich schließen. Auf diese wollen wir hören. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Wir wollen standhaft bleiben, oder? Wir wollen zu den Überwindern gehören. Wir wollen entsprechend unserem Gott handeln. Entsprechend seiner Liebe, entsprechend seinem Wohlwollen für andere Menschen. Entsprechend seinem großen Herz. So wollen wir handeln. Das setzt voraus, dass wir unseren Gott gut kennen. Dass wir nahe bei seinem Herz sind, dass wir Vertraute sind. Die zweite Aussage, habe schon gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum anderen. Oder die Folge von dem, Vertrautheit mit Gott. Das lässt uns den Wunsch bekommen, ihm immer ähnlicher zu werden. Immer weniger mich selber zu verwirklichen, sondern immer mehr Jesus zu verwirklichen. Immer weniger meine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und immer mehr seine oder die des Nächsten. In unserem Leben soll sich alles um Jesus drehen. Hey, ohne ihn wären wir gar nicht hier. Ohne ihn würden wir vielleicht gar nicht mehr leben. Also ich denke, ich würde nicht mehr leben ohne ihn. Ich bin froh, dass ich nicht nur hier lebe auf dieser Erde, sondern ewig leben werde. Deshalb möchte ich mein Leben immer wieder ganz ihm zur Verfügung stellen. Und er hat ja auch gesagt, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, wird er uns alles andere geben. Das habe ich schon x-mal erlebt. X-mal erlebt, wie Gott über die Maßen schenkt. Auch wenn es manchmal nicht einfach war, aber er war immer da. Und er lässt einfach unsere Seele wohl sein. So wollen wir uns das Leben der Propheten, oder besser gesagt, das heißt ja eigentlich, wie sie alles standhaft ertragen haben. Wollen wir ihre Standhaftigkeit uns zum Vorbild nehmen und nicht gleich aufgeben, wenn wir mal ein bisschen Gegenwind kommt, sondern nein, wir haben den Heiligen Geist, der Wind in unseren Segeln ist, oder? Der uns vorwärts trägt. Sogar auffliegen wie mit Flügelsadler. Jetzt möchte ich noch beten und dann wird dann Vanessa den Gottesdienst wieder abschließen. Oh Jesus, du wunderbare König, ich bin so froh, dass du gekommen bist und unser Leben verändert hast, dass du uns ein neues Herz gegeben hast, einen neuen Geist, dass wir mit dir leben dürfen, Jesus. Danke, Herr, für all den Segen, den wir durch dich haben dürfen. Nicht nur auf dieser Erde, sondern auch in der Ewigkeit. Jesus, danke, dass sich das Leben mit dir so lohnt. Herr, wir wollen, dass unser Leben dir Ehre bringt. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen, dass unser Leben einen Unterschied macht auf dieser Welt. Dass unser Leben dazu dient, dass dein Reich vorantrieben wird. Dass Menschen dich erkennen. Dass Menschen erleben, was für ein wunderbarer Gott du bist. Herr, danke, dass du uns mehr und mehr veränderst ins Bild von deinem wunderbaren Jesus. Sohn, Herr. Vater, danke, dass du einfach, Herr, mit uns einen Weg gehst und wir dürfen dir vertrauen. Danke, dass du uns an der Hand genommen hast und Tag für Tag führst und uns hilfst, dass wir zu überwinden werden. In den Kleinigkeiten im Alltag, in den grossen Dingen, wo du uns herausforderst. Danke, Jesus. Und danke, dass du auch versprochen hast, dass du uns nie überfordern wirst, sondern immer uns die nötige Kraft geben wirst. Herr, ich lobe und preise dich und danke dir einfach für deine Güte und Treue, Herr. Amen.